Und wenn du aufhörst mit all diesem Agieren und Wegrennen und Streben und Greifen und wieder zur Ruhe kommst und einfach mal dreimal tief und langsam mit einem sanften Lächeln durchatmest, dann bist du wieder zu Hause. Und dann weißt du, dass ausreichend Bedingungen da sind, um zufrieden zu sein. Dass all diese Konzepte von, ich brauche dieses sinnliche Vergnügen, ich muss mich benebeln oder ich muss irgendwas werden und irgendwas nicht mehr sein, dass du das was loslassen kannst. Und dass in jedem Augenblick ausreichend Bedingungen da sind, um Frieden und Glück zu erfahren.
Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und konntest die Zeit zwischen den Feiertagen für das nutzen, was dir am Herzen liegt. Für meine erste Folge im neuen Jahr habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Benjamin Jun. Benjamin ist Achtsamkeitslehrer und begleitet Menschen mit Jahrestrainings, Seminaren und Coachings bei ihrer persönlichen Transformation. Ich selbst habe schon an einem seiner Retreats im Umland von Berlin teilgenommen und habe die Zeit sehr genossen und neue Erkenntnisse für mich mitgenommen. Für mich verkörpert Benjamin eine Achtsamkeit, die ihre Wurzeln tief im Buddhismus und in jahrtausendealten Weisheiten hat. Und genau deshalb habe ich mich so auf unser Gespräch gefreut. Wir sprechen über sein Verständnis von Achtsamkeit, darüber, dass die eigene Erfahrung wichtiger als das intellektuelle Verstehen von Konzepten ist und über die Rolle von Liebe. Und jetzt wünsche ich dir eine erkenntnisreiche Zeit mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Benjamin, schön dich zu sehen.
Hallo, lieber Daniel.
Ich habe mich richtig gefreut auf unseren Podcast heute und habe auch gemerkt, wie schon ganz viele Fragen in mir in den letzten Tagen hochgekommen sind, die ich dir stellen wollte. Und habe aber heute mal keinen Fragenkatalog mitgebracht, sondern ganz viel Offenheit und ganz viel Raum. Und was mich als erstes interessiert ist, wie kommst du an? Wie geht's dir gerade?
Ja, heute, wir sind ja am Tag der Aufnahme dieses Podcasts, sind wir kurz vor Weihnachten. Und heute bin ich ganz besonders mit meinen verschiedenen Rollen im Leben konfrontiert. Mhm. Sei es ein Achtsamkeitslehrer oder als Vater eines kleinen Jungs, als Lebensgefährte und ja auch jemand, der jetzt heute Abend interviewt wird oder zum Gespräch eingeladen ist für einen Podcast. Und so muss ich relativ viele verschiedene Rollen einnehmen und habe danach auch noch die Rolle des Schülers, also das ist so, heute ist ein sehr bunter Tag für mich und deswegen ist in mir auch alles sehr, sehr lebendig. Ich war auch gerade, habe ich meinen sehr lebendigen Sohn auch nach Hause gebracht, von der Kita abgeholt und färbt auch immer ein bisschen auf mich ab, weil das nochmal eine andere Welt ist, mit so einem kleinen Kind in Berührung zu sein, ja.
Das heißt, bei dir sind ganz viele Rollen gerade im Leben aktiv, die auch wechseln.
Heute, also wenn du dich fragst, heute ganz besonders und weil es ein bisschen auch mehr gedrängt ist, als ich das normalerweise zulasse, weil ich mir versuche, wenig Termine zu nehmen und jetzt so vor Weihnachten ist einfach, kennt glaube ich jeder, ist es nicht mehr so möglich und dann kommen auch ein paar Termine zusammen, die ein bisschen enger sind.
Ja, das kenne ich gut. Das beschreibt auch ganz gut meine Lebensrealität gerade. Du hast gerade, als du über die Rollen gesprochen hast, hast du dich als Achtsamkeitslehrer beschrieben. Wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen, wie ich dich vorstelle. Und da hast du gesagt, dass Achtsamkeitslehrer schon ganz gut passt, aber dass du dich gerne auch integraler Lebenslehrer nennst. Magst du mir erklären, was du darunter verstehst und wie du, ja, wo vielleicht auch eine Vorsicht gegenüber dem Begriff Achtsamkeit ist?
Naja, das Problem ist, dass jeder Person zu gewissen Begriffen gewisse Vorbehalte hat oder gleich Bilder im Kopf hat. Mhm. Und das ist nicht immer hilfreich in der Begegnung. Und zum Beispiel kann man vorstellen, wenn man sich als Achtsamkeitslehrer vorstellt, ist es einerseits einfacher für viele, weil sie diesen Begriff kennen und man nicht viel dazu erklären muss. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem, weil jemand nicht mehr offen ist, sich anzuhören, was dieser Mensch vielleicht mit sich bringt als Lehre. und man vielleicht auch Erwartungen hat, dass dieser Mensch besonders achtsam ist und auch nochmal vielleicht auch in dem sehr individuellen Interpretation, was achtsam bedeutet. Ja. Und von daher schaue ich immer, in welchem Kontext ich welchen Begriff nehme. Und der integrale Lebenslehrer beziehungsweise der ganzheitliche Lebenslehrer ist für mich etwas neutraler. Mhm. Ja. Und lässt mehr Offenheit zu, mehr Neugier nachzufragen, was ist denn eigentlich ein integraler Lebenslehrer?
Ja, die Neugier spüre ich auch gerade. Ich weiß ja schon ein bisschen über dich. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe auch schon mal an einem deiner Seminare teilgenommen. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, wie beschreibst du integraler Lebenslehrer?
Naja, es gibt eine gewisse Geschichte dazu. Also auch meine Geschichte begann eigentlich, dass ich mich sehr viel mit dem Körper und mit der Bewegung auseinandergesetzt habe und auch meine ersten Schritte als Coach gemacht habe. Und nach dieser Arbeit mit dem Körper kamen andere Aspekte dazu, die im Kontakt mit den Klienten entstanden sind, aber auch im Kontakt mit mir selbst. So, wie möchte ich weiter Menschen begleiten? Und da waren natürlich philosophische, psychologische und spirituelle Aspekte auch noch sehr wichtig, dass die Menschen, die zum Beispiel mit mir 90 Minuten physisch trainieren wollten, eigentlich auch ein ganz großes Bedürfnis hatten, jemanden zu haben, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt, der ihnen zuhört, der ihnen zugewandt ist. Und teilweise wirklich auch die Sitzungen genutzt hat, also das Coaching, um miteinander zu sprechen, anstatt zu trainieren. Und ich habe das dann auch nicht unterbunden, sondern habe dann zugehört und habe gemerkt, dieser Mensch braucht Zuwendung, braucht Mitgefühl, braucht Aufmerksamkeit. Und ja, über die vielen Jahre habe ich dann auch viele Fortbildungen zu diesen Themen gemacht und konnte dann die Menschen immer besser begleiten. Mhm.
Aber Achtsamkeit spielt schon eine zentrale Rolle und vielleicht ist das ein guter Moment, um mal zu erklären, was du unter Achtsamkeit verstehst. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wirklich auf dem weißen Blatt angefangen, es gibt kein Vorwissen, das Wort ist ganz neu, noch nicht belegt. Wie würdest du das oder wie beschreibst du das in deinen eigenen Worten, was Achtsamkeit für dich ausmacht?
Ja, das hat so viele verschiedene Aspekte, das ist gar nicht mal so einfach, dass so ein, dafür gibt's ja Jahrestrainings oder beziehungsweise gibt's eine ganze Praxis für, ja, die geht ja das Leben lang. Und wenn wir alle Aspekte benennen wollen, dann müssen wir uns einfach Jahrzehnte damit beschäftigen. Und Achtsamkeit ist eigentlich weniger, sollte weniger auch ein Konzept sein als eine Erfahrung. Mhm. Ja, und die Konzepte zur Achtsamkeit begleitend, unterstützend sein, achtsam zu sein. Aber ich sehe das erstmal als grundsätzliches Potenzial, das wir alle Menschen miteinander teilen. Mhm. Durch auch unsere physischen Gegebenheiten, durch unser Gehirn haben wir die Möglichkeit, achtsam zu sein. Und das ist ein großer Teil unseres Gehirnbereichs ist mit aktiviert, wenn wir achtsam sind. Und es scheint deswegen so ein großer Teil zu sein, weil es für unser Überleben sehr wichtig ist. Mhm. Ja, achtsam sein zu können und in der Lage zu sein, die Dinge, wie sie sind, genau zu betrachten und wahrzunehmen. Mhm. Mit all unseren Sinnen, die uns dazu zur Verfügung stehen und vielleicht sogar noch etwas tiefer als auf der sinnlichen Erfahrungsebene. Mhm. Und das ist erstmal das Erste. Wir haben grundsätzlich dieses Potenzial und es ist wichtig. Es ist wichtig, das zu nutzen und wir nutzen es teilweise nicht ausreichend und deswegen haben wir viele Probleme. Nicht nur, dass wir dadurch Schwierigkeiten haben, mit Herausforderungen umzugehen, weil wir nicht achtsam genug sind, sondern wir kreieren auch uns auch viele Probleme, mhm, weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir sie kreieren, weil wir unachtsam sind. Mhm. Und in der Zeit, in der wir leben, basieren die Hauptschwierigkeiten auf unserer Unachtsamkeit. Und wenn wir noch überleben möchten als Menschen, müssen wir einen Wandel gehen vom dem denkenden Menschen, mhm, oder den Homo sapiens zum Menschen, der achtsam ist. Mhm. Ja, es braucht quasi, der denkende Mensch ist nicht mehr überlebensfähig. Und das Denken war wichtig zum Überleben, und jetzt brauchen wir eine neue Stufe der Menschheit, und die ist der achtsame Mensch.
Mhm. Das ist ein schönes Bild, ja. Und du hast gerade gesagt, dass es vor allem was ist, was man erfährt. Ich kenne viele Menschen, und ich schließe mich da auch mal ein, auf meiner Reise in den ersten Jahren, die ein Seminar teilnehmen oder ein Buch lesen und sagen, oh, ich habe Achtsamkeit jetzt verstanden und ich lebe jetzt ein achtsameres Leben. Und du hast gerade so das Bild aufgemacht, dass man da ein ganzes Jahr oder vielleicht sogar 10 Jahre oder sein Leben lang forschen kann und die Erfahrung machen kann. Also ist so quasi, man öffnet eine Tür und dahinter sind 3 neue Türen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und vieles geht dabei über die Erfahrung. Wie würdest du jemandem empfehlen, der sich noch recht neu in dem Thema beschäftigt oder Lust hat, das wirklich zu vertiefen? Noch mehr Bücher zu lesen oder mehr zu praktizieren oder beides?
Naja, in unserer Kultur ist es jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass wir über das Denken und Lesen, Studieren versuchen zu lernen. Ein großer Teil unseres Lernsystems basiert darauf, dass wir studieren, dass wir Konzepte uns aneignen. Teilweise überprüft und auch zum großen Teil unüberprüft einfach übernehmen. Mhm. Daran ist grundsätzlich nicht alles falsch. Es ist nur in sich nicht ausreichend, weil wir bekommen so viele Informationen und Konzepte, dass uns mehr Wissen teilweise nicht hilft zu mehr Verstehen, sondern vielleicht sogar noch unsere Verwirrung unterstützt. Und deswegen, wir sind in der Zeit, in der wir versuchen, mit mehr Wissen und Technologie unsere Welt und Probleme zu lösen. Mhm. Aber wenn wir tiefer schauen, können wir eigentlich erkennen, dass genau diese Haltung die Probleme erschafft. Und eine Achtsamkeit, die nicht darauf gerichtet ist, auf Wissen und Objekte und mehr Information, sondern mehr auf tiefer Einsicht, tiefe Einsicht, die ein Teil unserer Transformation ist, die uns hilft, das Kreieren von Grundbedingungen unseres Leidens, unserer Schwierigkeiten zu erkennen und aufzulösen. Mhm. Und wenn das etwas ist, was ich erzähle, dann ist es einer von tausenden Menschen, die irgendwas erzählen, irgendein Life-Coach, integraler Lebenslehrer, Achtsamkeitslehrer, Guru, was auch immer, jeder erzählt irgendwas anderes, und das kann sehr verwirrend sein. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eher Menschen, die dich begleiten zu deinen eigenen tieferen Erfahrungen. Dass du erkennst und dich erinnerst, wie es richtig ist zu leben. Und zwar nicht aus 10 Geboten oder 5 Geboten, sondern aus dem Herzen heraus. Was im tiefen Mitgefühl und Liebe mit dir selbst und den Wesen um dich herum die richtige Art zu leben ist. Und diese Fähigkeit haben wir etwas verlernt, indem wir uns zu sehr auf Wissen fokussieren und auf Bücher. Aber die Bücher, wenn es die richtigen sind, können unterstützend sein auf dem Weg. Man sagt so gerne dieses Bild, die richtige Lehre ist wie ein Finger, der in die richtige Richtung zeigt. Den Weg geht aber der Praktizierende selbst. Und diese Wegerfahrung ist, dass man wirklich diese Achtsamkeit nutzt, mit Hilfe einer zweiten Komponente, und das ist die Konzentration bzw. die Sammlung, die passiert, wenn wir wirklich nicht nur achtsam sind, sondern wirklich tiefer meditieren. Diese Sammlung oder die Konzentration ist eingebettet in die Achtsamkeit. Und wenn wir achtsam sind und uns sammeln, dann entsteht gleich über die Zeit das die Grundlage für tiefes Schauen und tiefes Betrachten und für tiefe Erkenntnisse. Und die sind nicht mehr von einem Lehrer gelehrt, sondern die hast du, das sind Erinnerungen von dir und tiefe Einsichten, die du hast. Mhm. Und das sind etwas, das ist etwas, das ist höher als all das, was irgendjemand erzählt. Mhm. Der Guru, der Lehrer, der Superstar, der Top-Coach, deine eigene tiefe Einsicht ist, hat den höchsten Stellenwert für dich in deinem Lebensweg und deinen Lebensentscheidungen.
Mhm. Ich höre jetzt auf der einen Seite so Wörter wie tiefe Einsicht, also eher so Erfahrungen, die man selbst macht. Und auf der anderen Seite so Wörter wie Wissen, also so eher, wenn man im Stereotyp ist, so dieses westliche Denken, ne? Forschen, Denken, Erkenntnisse gewinnen. Und eher das fernöstliche, wo es um Erfahrungen geht, um Einsichten, um eine innere Weisheit. Und so wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich jetzt auch wahrnehme, ist auch Teil deiner Arbeit, diese beiden Welten zusammenzubringen. Verstehe ich das richtig? Also, dass wir nicht sagen, das eine ist richtig, das andere falsch, sondern sagen, Denken hat auch seine Sinnhaftigkeit und kann es auch unterstützen. Aber wichtig ist vor allen Dingen die eigene Erfahrung, die man macht.
Naja, also erstmal ist es nicht mehr so, dass der Osten sich da so unterscheidet von den westlichen Menschen. Die östlichen Menschen haben sehr viel.
Ja, ich habe auch extra als Stereotyp das markiert, aber du hast natürlich recht, ja.
Und dann sehe ich das auch nicht so, dass es so widersprüchlich ist. Ich glaube, aber das ist, das habe ich auch rausgehört, dass tatsächlich die Elemente zusammen in Harmonie sein dürfen. Und ja. Das heißt, wir brauchen eine Lehre und die ist sehr hilfreich und zum Glück haben wir dazu viele Techniken und Lehrtexte, die schon über tausende von Jahren dieser Praxis erarbeitet worden sind von vielen Menschen, die auf diese Weise praktiziert haben, die ihre Erfahrungen auch niedergeschrieben haben und die mit uns teilen. Und das Wissen ist schon da und es ist auch gut so, sich mit Menschen, die dieses Wissen erlangt haben, immer wieder mit denen in Kontakt zu gehen und um sich herum zu sammeln. Ja, es ist gut, weise Lehrer um sich herum zu sammeln und weise Lehrerinnen. Aber das reicht halt nicht aus. Wir brauchen auch eine Praxis. Manche machen auch tiefe Erfahrungen in einer Methode oder in einer Technik, können sie aber nicht integrieren in ihr Leben und können sie nicht anwenden. Und manchmal kann sogar diese tiefe Erfahrung verwirrend sein für jemanden. Es gibt sogar Menschen, die, wenn sie anfangen mit der Achtsamkeitspraxis, erstmal beginnen, etwas trauriger zu sein, weil sie erstmal erkennen, wie unachtsam sie waren in ihrem Leben und wie unachtsam viele Menschen um sie herum sind. Kann viele Menschen sehr traurig machen, wenn sie so sehen, wow, so sind wir Menschen. Ja, wir tun so viel Grausames. Oder ich habe so viel Grausames getan in meinem Leben. Ich bin so unachtsam. Ich gehe mit meinem Körper nicht liebevoll um, mit meinem Geist nicht liebevoll um. Und das ist erstmal für viele erstmal so ein auch so ein Hindernis, eine Schwierigkeit mit dieser Achtsamkeitspraxis, weil sie Angst haben vor diesen ersten Erkenntnissen, wenn sie sich selbst betrachten. Aber so, wenn wir das bereit sind anzunehmen, da fängt die Liebe an. Das ist wahre Liebe zu uns selbst, dass wir diese unheilsamen Anteile in uns und unserer Welt um uns herum gleichmütig liebevoll betrachten und sagen, ja, das ist jetzt so, da ist viel Unheilsames in mir und in der Welt. Ich bin mit dem gewahr. Und von hier aus beginne ich meine Reise der Transformation in mir und um mich herum.
Du hast gerade jahrtausende alte Lehren und Schriften angesprochen. Magst du ein bisschen was teilen dazu, was so deine Inspirationsquellen sind?
Ja, ich würde noch gerne das zu Ende führen mit diesem Zusammenbringen.
Ja, gerne.
Weil ich bin ein bisschen gerade rausgegangen mit der Schwierigkeit. Aber wir brauchen eine Praxis, wie können wir das wirklich leben? Und wenn wir das leben, machen wir gute Erfahrungen. Wir merken, dass unsere Lebensqualität sich unglaublich steigert. In allen Bereichen. Und zwar in wirklich allen. Sei es im Beruf, im Liebesleben, in Freundschaften, Beziehungen mit Kindern, mit den Eltern, beim Essen, ja, beim Teetrinken, beim Gärtnern, bei all diesen Dingen merken wir, dass unsere Lebensqualität sich spürbar verändert mit der Praxis. Und deswegen brauchen wir die Lehre und wir brauchen die Praxis und wir brauchen noch ein drittes Element, wir brauchen eine Gemeinschaft von Menschen, die auf diese Art und Weise praktiziert. Weil wenn ich ganz alleine bin und Menschen mich eher belächeln in meinem Umfeld, wenn ich auf diese Weise praktiziere und sagen, mach mal doch mal hinne, wenn ich ganz achtsam meinen Teller spüle und derjenige nur genervt ist um mich herum oder mich, wenn ich eigentlich weniger Alkohol trinken möchte oder aufhören möchte, Alkohol zu trinken, mein Umfeld mich eher dazu einlädt, ach komm, jetzt sei doch nicht so ein Spießer und komm mit, hab doch mal Spaß, lass mal richtig die Kante geben heute. Ja. Und wir müssen uns bewusst ein Umfeld suchen von Menschen, die diese Achtsamkeit auch in uns nähern wollen, unterstützen. Und das ist ein ganz wichtiges Element, das auch viele vergessen, wenn sie alleine ihre Bücher lesen. Du brauchst eine Gemeinschaft. Ja, und deswegen ist es gut, eine Art Lehrer und Lehre zu haben, eine eigene Praxis oder eine Praxis zu haben, an der du dich orientieren kannst. Ja, die vielleicht auch vom Lehrer begleitet ist, aber auch ganz das Wichtigste ist diese Gemeinschaft. Ja, eine Gemeinschaft, die das Interesse hat, das eigene Glück und das Glück aller in der Gemeinschaft zu nähren. Mhm. Und das ist der hilfreichste Teil, um achtsamer zu leben.
Mhm. Ja, danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die eigene Praxis, es gibt die Gemeinschaft, in der man sich austauscht und auch Halt gibt, unterstützt, und es gibt die Lehre, die man entweder aus Büchern bekommt oder von jemand, der die Weisheit, die das Wissen hat und teilt. Und das dockt ganz gut an die Frage an, die ich eben an dich hatte, nämlich die Frage, wer so deine Einflussquellen waren. Also ich weiß von deiner Webseite und auch von deinen Seminaren, dass Thich Nhat Hanh eine große Rolle gespielt hat in deinem Leben. Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen, wo du gemerkt hast, dass das ist die Linie, die Lehre, die Quelle, die mich anspricht.
Ja, also ich habe am Beginn meiner spirituellen Reise, wenn man das so sagen darf, wenn es einen Beginn gibt, in diesem Leben eigentlich in verschiedenen Bereichen gesucht, habe schon früh gemerkt, dass grundsätzlich der Buddhismus mich sehr interessiert und mit mir resoniert, wie man so schön sagt, war aber auch offen für ganz andere spirituelle Linien und habe auch verschiedene Lehrerinnen da getroffen. Jeder hatte so einen gewissen Schatz mit sich und teilweise aber auch Dinge, die ich im Nachhinein denke, dass sie nicht hilfreich waren, um noch klarer die Dinge zu sehen. Und mit der Zeit habe ich dann immer mehr gemerkt, dass Thich Nhat Hanh eine sehr angenehme Art hat, Spiritualität, Achtsamkeit, Philosophie zu lehren. Mhm. Und die sehr einfach zugänglich ist und auch dadurch auch leicht in den Alltag integrierbar ist und dauerhaft praktizierbar ist. Keine besonderen esoterischen Techniken, die man vielleicht ein paar Monate intensiv macht, die ich auch gemacht habe, wo man vielleicht sehr intensive Erfahrungen hat, aber trotzdem sie einem nicht helfen, bewusster, liebevoller zu leben. Man hat diese Erfahrung und teilweise, wie gesagt, verwirrt sie einen sogar vielleicht noch mehr, als sie mehr Klarheit bringt. Und da muss ich sagen, ja, die buddhistischen Lehren und ganz besonders die von Thich Nhat Hanh, weil aus meiner Sicht hat Thich Nhat Hanh den Buddhismus revolutioniert. Mhm. Er hat quasi diesen angewandten Buddhismus in die Welt gebracht. Ein Buddhismus, der wirklich in allen Lebensbereichen integrierbar ist. Der so eine Grundhaltung ist und in der wir tun können, was wir tun. Und wir durchdringen es einfach nur mit unserer vollkommenen Achtsamkeit und Präsenz. Wir machen das vollkommen. Und durch die, dass wir Dinge vollkommen machen, sei es das Teller spülen oder das Tee trinken, verändert sich, wie wir Tee trinken, unseren Teller spülen und wie wir Alkohol trinken, wie wir uns nähren, wie wir miteinander sprechen. Und da habe ich gemerkt, dass es für mich, das merke ich immer noch der heilsamste und vielleicht der Weg, wo ich tatsächlich daran glaube, dass er in unserer heutigen Zeit der kraftvollste sein kann für eine globale Transformation. Mhm. Ja. Ich bin aber weiterhin noch offen. Ich finde immer noch Lehrer, wie zum Beispiel Jack Kornfield, auch sehr, sehr inspirierend und spannend. Und lese auch immer wieder Bücher dazu und praktiziere Meditationstechniken nach Jack Kornfield, der eher dem Theravada-Buddhismus zugeordnet wird. Ja, und selbst in diesem Kosmos von Thich Nhat Hanh gibt es so viele Lehrer, die nochmal ganz andere Aspekte mit reinbringen. Dass mir das eigentlich für mich ausreichend zurzeit ist, hauptsächlich nach dieser Linie zu praktizieren.
Ja. Thich Nhat Hanh ist ja verstorben. Hattest du die Möglichkeit, ihn kennenzulernen oder mal live zu erleben? Du warst auch öfter in Plum Village, glaube ich, ne?
Ja. Ja, ich war tatsächlich gerade das erste Mal im Plum Village Kloster, als er gerade den Schlaganfall hatte. Mhm. Und vielleicht hätte es irgendwie, wenn man sich bemüht hätte, technisch die Möglichkeit gegeben, ihn im Rollstuhl zu begegnen, wenn man sich angestrengt hätte. Aber das war für mich sehr früh nicht relevant. Mhm. Weil das lässt sich ein bisschen schwierig erklären. Ich glaube, sehr viele aber machen die Erfahrung, auch heute noch, ja, dass wenn man im Kloster spazieren geht, dass diese Anwesenheit von Thich Nhat Hanh überall spürbar ist. Mhm. Sei es in den Gärten, sei es in der Energie dieses Raumes, sei es in der Achtsamkeit seiner Nonnen und Mönche, in der Praxis des Gehens und des Atmens. Und überall können wir ihn spüren. Und es ist, wenn man nicht an der Form anhaftet, Mensch, dann wird man merken, dass Thich Nhat Hanh vielleicht sogar lebendiger ist als jemals zuvor, weil er sich so ausgedehnt hat in so viele Bücher, in so viele Techniken, in so viele Schülerinnen, Sangen, die es weltweit gibt, Praxiscenter, Kloster, Nonnen, Mönche. Das ist unglaublich, wie Thich Nhat Hanh expandiert ist in verschiedenste Nicht-Thich Nhat Hanh-Elemente.
Kam für dich mal der Gedanke auf, jetzt oder irgendwann ins Kloster zu gehen? Also wirklich nicht nur für ein paar Wochen als Retreat, sondern wirklich so als Lebensentscheidung.
Und bevor wir Benjamins Antwort hören, eine kurze Info in eigener Sache. Die Arbeit an diesem Podcast macht mir große Freude, ist aber auch viel Arbeit. Daher freue ich mich über jede Form der Unterstützung. Alle Likes, Abos, Rezensionen und Empfehlungen helfen mir dabei, mehr Menschen zu erreichen und für dieses so wichtige Thema zu begeistern. Alles klar? Dann lass uns zurück ins Gespräch.
Ja, der Gedanke war da, aber auch relativ früh klar, nicht so ins Kloster zu gehen. Und ins Kloster zu gehen hat viele Vorteile für die spirituelle Praxis, sind eigentlich in gewisser Weise optimale Bedingungen, um sich dem vollkommen zu widmen, weil wir im Kloster nicht so viel weltliche Ablenkung haben. Ja, und was ich meinte, sich eine Sangha zu suchen von Menschen, die wirklich diese gemeinsame Bestreben hat, das Glück in sich und in anderen zu nähren, ist nun mal in der Sangha von Plum Village allgegenwärtig. Mhm. Ja. Und es ist schwierig, sowas in der Stadt zu finden. Ja. Oder beziehungsweise schwieriger. Aber das ist vielleicht genau meine Aufgabe. Ja, mhm. Dass ich helfe, so eine Art Glied zwischen dem Klosterleben und dem Stadtleben zu sein. Mhm. Und weil ich selber Familienvater, als Lebenspartner auch Erfahrungen habe, die man im Kloster nicht macht, bin ich ein bisschen nahbarer auch für Menschen, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben, mit den Mönchen in Kontakt zu gehen, der auch einfach weit weg vielleicht lebt, in Südfrankreich, ja. Ja, und da sehe ich, denke ich, eine gute Möglichkeit. Ich nehme auch wahr, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen Paare haben, aus eigener Erfahrung und aber auch, weil ich ständig konfrontiert bin damit und ihnen zuhöre, und sie in meinem Umfeld habe. Ja, und ich selber so persönlich habe tatsächlich nicht so einen Wunsch, im Kloster zu sein. Das würde ein bisschen ausufern, aber ich glaube, es liegt an meinem vergangenen Leben. Ich glaube, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und was mir fehlt, ist eigentlich in diesem Leben weltliche Erfahrung zu machen und in diesen weltlichen Erfahrungen die Spiritualität zu leben und diese Dinge zusammenzubringen.
Ja, ich spüre viel Klarheit, wenn du das sagst. Also es scheint was zu sein, wo du für dich vielleicht drüber nachgedacht hast viel, aber vielleicht auch einfach so ein inneres Wissen hast, dass das so ist. Dass das deine Rolle gerade ist, deine Aufgabe gerade, was ich auch noch verändern kann. Ja. Sehr schön. Wir beide haben uns im Vorfeld ja so ein bisschen unterhalten darüber, worüber wir sprechen wollen heute. Und ich hatte dir ja erzählt, dass, also dieser Podcast heißt ja Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt, was ja wirklich so eine aktive Form ist von Ich suche das Hier und Jetzt. Und ich hatte dir im Vorfeld erzählt, dass ich ein Kapitel geschrieben habe, das heißt Von der Angst zu Liebe, beziehungsweise die Reise von der Angst zu Liebe. Und da fand ich das ganz spannend, deine Reaktion darauf, die Spannung, die dadurch entstanden ist oder die Gedanken, die aufkamen, und fand die sehr wertvoll. Hast du Lust, das nochmal zu teilen, was das mit dir gemacht hat, diesen Satz zu hören?
Der Satz von der Angst zur Liebe könnte suggerieren, dass wir gerade in der Angst zu Hause sind, dass das unser Startpunkt ist.
Ja.
Und dass irgendwo, vielleicht nah oder fern, diese Liebe ist, zu der wir uns sehen, dass die da außen ist und zu der wir müssen nur den Weg finden und dann kommen wir zur Liebe endlich an. Und ich würde einladen zum Perspektivwechsel, dass wir in der Liebe zu Hause sind, dass das unser wahres Zuhause ist und dass wir gewisse Strategien haben, auch genährt von unseren Ängsten, unter anderem auch unserer falschen Sichtweisen, ja, und unheilsamen Gewohnheiten, das Hier und Jetzt oder die Liebe, in der wir zu Hause sind, zu verlassen. Mhm. Wir greifen viel, zum Beispiel gehen wir oft mit unseren Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Wir greifen nach sinnlichen Vergnügen. Wir greifen nach etwas werden und damit ist auch verbunden, etwas nicht mehr zu sein. Ja, ich möchte Doktor werden, ich möchte Familienmensch werden, ich möchte Mercedes oder Porsche oder Audi-Fahrer werden. Ja, ich möchte irgendwas werden und dann bin ich glücklich. Mhm. Und auch, wir haben auch eine Neigung zu Ignoranz und zu Verwirrung. Und uns teilweise auch zu benebeln, ja. Und all diese schlechten Gewohnheiten oder unheilsamen Gewohnheiten lassen uns entfernen oder uns abgetrennt sein von unserem wahren Zuhause. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, schau dir an, was du in dir kreierst, ja, und durch deine Art zu denken, zu sprechen und zu handeln, damit du nicht mehr zu Hause bist. Und wenn du aufhörst mit all diesem Agieren und Wegrennen und Streben und Greifen und wieder zur Ruhe kommst und einfach mal dreimal tief und langsam mit einem sanften Lächeln durchatmest, dann bist du wieder zu Hause. Und dann weißt du, dass ausreichend Bedingungen da sind, um zufrieden zu sein. Dass all diese Konzepte von, ich brauche dieses sinnliche Vergnügen, ich muss mich benebeln oder ich muss irgendwas werden und irgendwas nicht mehr sein, dass du es loslassen kannst und dass in jedem Augenblick ausreichend Bedingungen da sind, um Frieden und Glück zu erfahren.
Das fühlt sich schön an, wie du sagst. Nämlich gleich so ein warmes Gefühl wahr. Ich spiele ja mit diesem Bild von der Reise und der Suche ja auch bewusst und sehe auch den Widerspruch in sich. Und es beschreibt auch so ein bisschen meine Reise. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in unserem Kulturkreis so geprägt sind durch dieses Erreichen und sich auf den Weg machen, dass ich versuche, sie dort erstmal abzuholen. Also in dieser Art, wie sie bisher gearbeitet und gedacht haben, um sie dann genau auf diesen Punkt aufmerksam zu machen oder dahin zu führen. Und was ich jetzt gerade beim Zuhören nochmal gemerkt habe, ist dieses Bild von, wer loslässt, hat beide Hände frei. Also dieses Bild von, ich möchte nicht nach was greifen, was in der Ferne ist, sondern ich möchte etwas loslassen, damit das, was schon da ist, das, wo ich zu Hause bin, sich entfalten kann. Und das ist ein sehr schönes Bild, aber wie lässt man los? Ich weiß, du hast auch ein Seminar zum Thema Loslassen. Vielleicht kannst du ja Loslassen für Dummies so eine kleine Einführung mal oder ein paar kleine Tipps geben, wie man das schafft, loszulassen.
Ja, erstmal mit den Händen, das Bild mit den Händen. Das du genannt hast. Es ist nicht so, dass wir loslassen und in dem Sinne von, wir machen nichts mehr. Es gibt in dem Sinne, werden wir untätig. Das meine ich, wird auch klar durch angewandte Spiritualität oder angewandter Buddhismus. Wir sind schon bestrebt und klarer zu sehen, unser Herz zu öffnen. Ja, und das können wir auch als eine Art von Lebensweg sehen. Ja, immer unseren Geist, unseren Herz und für unseren Körper gut zu sorgen. Ja. Und loslassen ist nicht loswerden. Ja, dass wir unsere Sachen, sondern es ist eigentlich eher ein weiserer Umgang. Und diesen weiseren Umgang können wir nur erreichen, ja, durch tiefe Erkenntnisse. Also diese Weisheit kommt nicht von irgendwo her. Wir müssen uns wieder erinnern an unser tieferes Wissen in uns. Und dafür brauchen wir die Energie des Mitgefühls, des Verstehens. Und das können wir praktizieren. Und dieses Mitgefühl und das Verstehen braucht aber auch noch andere Elemente, damit wir das praktizieren können. Weil sonst können wir in Mitleid versinken, wenn wir nur uns zu viel uns abtrennen von der Welt, weil wir nur noch auf dem Berg meditieren. Ja? Es braucht auch wirklich Wohlwollen für uns und für alle Wesen. Es braucht auch Freude in uns, damit wir Freude haben zu praktizieren. Und die Freude daran auch, wenn wir anderen Freude schenken oder die Freude in anderen sehen, die Mitfreude. Es braucht auch eine gewisse Gelassenheit, einen nicht diskriminierenden Geist, Frieden und Freiheit in uns. Ja, und mit diesem hauptsächlich ist aber Loslassen basiert auf diesem Mitgefühl und Verstehen. Wenn wir etwas Schlimmes passiert, ein Unfall oder eine schwere Krankheit, am besten können wir das verarbeiten, indem wir tiefer schauen, warum ist mir das passiert? Was ist der noch tiefere Sinn dahinter, warum ich jetzt so krank geworden bin? Und wenn ich da wirklich tiefer schaue, dann schaffe ich erstmal Grundlagen, dass diese Krankheit, Unfall nicht nochmal passieren. Und andererseits kann ich aus diesem Leiden meines Unfalls, der Krankheit, das Glück kreieren von heute und auch für die Zukunft. Und das ist eigentlich Loslassen. Loslassen ist nicht, ich werde etwas los,
ja,
sondern ich wandle es um in etwas Unheilsames, in etwas Heilsames. Das ist Transformation. Und wie im Buddhismus oft genutzt wird, das Bild vom Schlamm und Lotus. Ja, der Lotus braucht den Schlamm. Ohne Schlamm kann der Lotus nicht blühen. Mhm. Und unser tiefes Verstehen braucht unser Leiden, braucht die Schwierigkeiten im Leben. Und sobald wir tief verstanden haben, lassen wir auch los. Wir brauchen das Leiden dann nicht mehr. In dem Sinne, als neu zu erzeugen, immer mehr Schlamm. Sondern wir haben den Schlamm schon und wir nutzen ihn gut.
Ja, hast du schöne Worte für gefunden. Was bei mir vor allen Dingen gerade hängen geblieben ist, ist das Loslassen, nicht etwas von sich wegdrücken, etwas nicht mehr im Leben haben bedeutet, sondern etwas zu akzeptieren und sich selbst und anderen liebevoll zu begegnen, daraus zu lernen. Und in der Achtsamkeit spricht man auch viel von Non-Attachment, also nicht anhaften. Ja, und ich glaube, dass Loslassen, Non-Attachment wahrscheinlich auch eine ähnliche Bedeutung da haben. Ja. Das heißt, dass diese ganzen Qualitäten, die du gerade aufgezählt hast, also Qualitäten wie etwas akzeptieren, liebevoll sein, mitfreuen mit anderen, ich kann es jetzt nicht mehr alle erinnern, aber das waren ja einige Qualitäten, die du aufgezählt hast, das verstehe ich so ein bisschen auch als unsere Aufgabe im Leben, diese Qualitäten zu nähren, zu kultivieren. Und das gibt uns mehr die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein, mehr die Möglichkeit, nicht anzuhaften, mehr die Möglichkeit, in die Liebe zu gehen.
Naja, also wir sprechen, also es gibt eigentlich zwei Wege, um zur Liebe zu gelangen. Mhm. Wenn wir das Bild vom Wir kommen zur Liebe nehmen. Wenn wir das so verstehen, dann gibt es einmal tatsächlich die Praxis der Achtsamkeit, Konzentration und des tiefen Verstehens, beziehungsweise des tiefen Schauens. Das können wir auch die Elemente wahrer Meditation sehen. Ja, Achtsamkeit, Konzentration und tiefes Schauen. Oder Einsicht. Und das war dann, wenn wir auf diese Weise meditieren, dann zeigt sich sowieso unsere Natur, weil diese Art von Meditieren löst alles auf, alle unseren falschen, also schlechten Gewohnheiten, unsere falschen Sichtweisen und die Ängste, die uns daran hindern, zu Hause zu sein. Das ist ein Weg. Und der andere Weg ist, die vier Elemente wahrer Liebe, sich zu erinnern, welche sie sind, und die zu praktizieren. Und wir sagen, die vier Elemente der wahren Liebe, das ist in vielen spirituellen Linien bekannt, bei den Brahmanen und ich glaube auch viele yogische Richtungen sind diese vier Elemente sehr gut bekannt und auch im Buddhismus. Und das ist einmal, dass wir Metta, die Liebe praktizieren, dass wir das Mitgefühl praktizieren, die Freude bzw. Mitfreude und den Frieden bzw. die Gelassenheit, unangehaftet sein, Nichtdiskriminierung, Freiheit, gibt es viele Worte für Upekka, ja. Und wir können alle diese Elemente praktizieren, wir können, es gibt gewisse Meditationen, Lehrtexte zu all diesen Elementen, und aber all diese Elemente sind nicht voneinander getrennt, sie sind immer miteinander verbunden. Zum Beispiel können wir Gelassenheit nicht ohne Mitgefühl praktizieren. Warum? Weil Gelassenheit ohne Mitgefühl Gleichgültigkeit ist. Ja. Und deswegen, all diese Elemente braucht es miteinander zusammen. Und wenn wir alle Elemente miteinander verbinden, dann erfahren wir wahre Liebe. Ja, und wir agieren in Liebe und wir sind in Liebe. Das sind eigentlich die zwei verschiedenen Richtungen, wie wir das, Hauptrichtung, wie wir, wenn wir uns mit dem, ja, mit Liebe beschäftigen, wie wir uns unterstützen können, noch mehr aus dem Herzen zu leben und die aus der Liebe herauszuleben.
Ich nehme gerade viel Dankbarkeit wahr. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, vor allem, dass du uns allen so einen Einblick gegeben hast in deine Einsichten, in deine, das, was du gelernt hast, was du auch selber lehrst. Und alle, die Lust haben, sich mehr über dich zu informieren, die können mal auf deiner Webseite vorbeischauen. Das ist benjaminjun.de, findet sich auch in den Shownotes. Und gibt's noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest, was dir wichtig ist?
Naja, ich hatte es am Anfang gesagt, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, das braucht unsere Zeit ganz besonders. Mhm. Ja, dass wir uns eine Gemeinschaft suchen, es muss nicht unbedingt eine spirituelle Gemeinschaft sein.
Ja.
Es kann auch ein Volleyballverein sein, wo man weiß, da sind Menschen, die freundlich sind, die liebevoll sind. Und die gut miteinander umgehen. Das kann ein Gärtnerverein sein, das kann Leute sein, die sich zum Backen verabreden. Aber das Wichtigste ist, dass es Menschen sind, die daran interessiert sind, das eigene Glück und das Glück der Menschen, mit denen sie zusammen sind, zu nähren. Und es ist wichtig, dass wir uns solche Gemeinschaften jetzt suchen. Weil die Dinge, die in den nächsten Jahren passieren werden und schon passieren, und sind sehr beängstigend und sehr herausfordernd. Und die werden wir individuell, können wir davon überfordert werden und werden die auch individuell nicht mehr lösen können. Diese Probleme brauchen starke, liebevolle Gemeinschaften. Und das ist mir wichtig, zum Abschluss nochmal mitzuteilen, sucht euch eine liebevolle Gemeinschaft. Eine wahrhaftig liebevolle. Nicht nur eine, die das oben drauf stehen hat. Seid da auch kritisch und schaut euch das gut an, ob das Menschen sind, die das eigene Glück und das Glück anderer wirklich nähren wollen und denen Harmonie in der Gemeinschaft wirklich wichtig ist.
Ich hoffe, du fandest die Folge spannend und konntest einiges für dich mitnehmen. Schau gerne mal auf der Webseite von Benjamin vorbei und lern mehr über seinen Ansatz und seine geplanten Seminare in 2023. Wenn du Lust hast, jetzt gleich dran zu bleiben, hör doch mal in Folge 56 rein, in der ich mich mit meinem Qigong-Lehrer Konstantin Reck unterhalte. Alles Liebe und bleib achtsam!